Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Heute mit Olli und Mike ist auch wieder da. Schön, dass ihr da seid.
Guten Tag.
Hallöchen.
Heute beschäftigen wir uns mit der Hilfeplanung, Hilfeplangesprächen, um euch mal zu zeigen, wie wir die letzten Folgen, bevor wir die Sonderfolgen gemacht haben, nochmal ein bisschen zusammenbringen können. Da es ja um die Hilfen zur Erziehung in den Folgen zuvor ging. Und natürlich greifen wir auch die Folgen auf, die wir zuvor mit unter anderem Karin Böllert geführt haben. Aber heute sind wir wieder in unserer Dreier-Kombo zusammen und nehmen den Faden der Hilfen zur Erziehung ein bisschen auf und lassen das Ganze in die Hilfeplangespräche mal enden.
Sehr schön. Ja, vor allem ist es schön, dass wir wieder zu dritt sind. Waren ja jetzt doch ein paar Folgen, wo wir nicht immer zu dritt waren. Bei Mike war ja eine ganze Menge los, ne? Der promoviert, Professur. Schön, dass du wieder da bist, Mike. Wie war's?
Wie waren
die Wochen?
Ja, danke erstmal, dass ich wieder dabei sein kann, wobei das liegt ja eher mir. Also es war einfach wirklich viel los, aber ich finde es immer nett mit euch und ich denke, dass jetzt die Wochen auch hoffentlich hier ein bisschen ruhiger werden. Die letzten waren dann doch ein bisschen turbulent, aber ich finde, ihr habt das super gemacht. Dann nochmal Kompliment an euch. Das fand ich, habe euch natürlich trotzdem zugehört und ab jetzt, denke ich, starten wir wieder zu dritt weiter durch und ja, soweit läuft's, finde ich. Also
wir beenden das Jahr. Entschuldigung, Mike, wir beenden das Jahr mit einer gemeinsamen Folge. Und als Ausblick, wenn ihr die Folge bis zum Schluss hört, verraten wir euch nun auch das komplette Eierlikörrezept. Es ist eine weihnachtliche Folge und das Jahr endet und wir schauen dann mal, wie wir im neuen Jahr weitermachen. Aber in dieser Folge verraten wir euch, wie gesagt, am Ende das Rezept.
Das ist natürlich echt ein Hammer, ne? Eigentlich hätten wir uns ja noch so Mützen aufsetzen müssen, ne? So Weihnachtsmützen.
Ja.
Die Zuhörerinnen sehen uns doch gar nicht. Ihr seht
das stimmt. Das
Weihnachtsmützen.
Wenn irgendwie so Weihnachtsmusik im Hintergrund.
Ja, genau.
Last Christmas oder so, was man selten hört. Irgendwie.
Ja.
Ja, vielen also Dank. Weihnachtsgeschenk ist super, ne? Also für alle kriegen das Rezept am Ende. Das ist natürlich echt ein Hammer.
Ja, das ist schon mal gut. Vielen Dank auch nochmal für euer Feedback. Es haben sich auch ein paar schon gemeldet per E-Mail. Darüber freuen wir uns sehr. Da sind ganz unterschiedliche Leute bei gewesen, von VerfahrenslotsInnen bis, was weiß ich, die sich mit den Handlungsfeldern beschäftigt haben. Das Feedback ist super, da freuen wir uns sehr drüber, nutzt das gerne auch. Die E-Mail findet ihr ja in der Kurzbeschreibung, uns interessiert schon, wer hört ihr eigentlich zu. Von daher dürft ihr euch gerne melden. Aber jetzt geht's, glaube ich, zum Thema Hilfeplan, Hilfeplanung, Jugendhilfeplanung. Was ist denn das eigentlich? So viele unterschiedliche Begriffe. Wir wissen aus der Lehre, dass auch Studierenden es manchmal ganz schwerfällt, das irgendwie auseinanderzuhalten. Was ist jetzt Jugendhilfeplanung? Was ist Hilfeplanung? Was ist ein Hilfeplan? Was ist jetzt überhaupt was? Jana, du bist ja absolute Hilfeplan-Expertin.
Ja.
Sag du da erstmal vielleicht diese Begrifflichkeiten mal kurz, dass wir da erstmal wissen, worum geht's.
Genau, und ich würde direkt einfach anfangen mit dem Jugendhilfeplan oder der Jugendhilfeplanung, die wir danach nämlich dann einfach abhaken können, weil die ist dann raus. Das ist nämlich die Hilfeplanung auf die kommunale Planungsebene, an der eben verschiedene Träger, öffentliche, freie Träger, aber auch Adressatinnen teilnehmen können und eben die Kinder- und Jugendhilfeausrichtung der Kommune festlegen. Und das ist natürlich anders als Hilfeplanung, die sich mit Einzelfällen beschäftigt. So, und deswegen können wir jetzt einfach an die Jugendhilfeplanung heute schon einen Haken machen. Bitte, falls Studierende zuhören, verwechselt es nicht. Jugendhilfeplanung ist etwas anderes und hat in Themen oder Hausarbeiten zum Beispiel zur Hilfeplanung nicht so viel zu suchen.
Direkt durchgefallen, ne? Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr, ne?
Genau, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Und dann fangen wir an mit der Hilfeplanung. Die Hilfeplanung ist der Gesamtprozess. Der ist in § 36 des SGB VIII geregelt. Hilfeplangespräch ist quasi ein Element der Hilfeplanung. Und der Hilfeplan ist das Hilfeplanprotokoll, also das Gesprächsprotokoll des Hilfeplangespräches. Also Hilfeplanung, gesamter Prozess, Hilfeplangespräch, das Gespräch, wo Inhalte besprochen werden, da gehen wir auch gleich noch weiter drauf ein. Und Hilfeplan, das Protokoll eines Hilfeplangespräches. Ist das so erstmal
Ja, das
verständlich?
klingt super. Vor allem auch, dass du es nochmal eben mit der Jugendhilfeplanung, die ist ja auch von den Paragraphen deutlich weiterhin. Da sind wir bei 80. Und da geht es sozusagen um die gesamte Planung im Sozialraum eigentlich mit allen Trägern. Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, da will man ja auch viele Menschen beteiligen, wie man das ja in der Einzelfallplanung auch machen will. Aber es ist etwas vollkommen anderes. Von daher ist, glaube ich, gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Genau, und dazu auch nochmal kurz zum Jugendbericht. Da steht nämlich ganz viel auch zum Jugendhilfeplan, nämlich im Kapitel 3, 10, 12, falls es unsere Zuhörerinnen in Anbetracht der letzten Folge interessiert. Also Kapitel 3, 10, 12 erhaltet ihr ganz viele weitere Infos zur Jugendhilfeplanung.
Ich finde auch diesen Begriff nochmal, erstmal habe ich fasziniert, Jana, dass du die ganzen Kapitel des Jugendberichtes schon auswendig kennst. Das ist echt beeindruckend. Ich finde das mit dem Hilfeplan nochmal wichtig. Ich hatte gestern nochmal im Seminar darüber gesprochen, dass das natürlich ein Begriff ist, der auch in anderen Kontexten vorkommt. Aber bei uns ist das ja wirklich jetzt bezogen auf den Kontext der Hilfen zur Erziehung. Ne? Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, weil dieser Begriff, den gibt es ja teilweise auch im Schulbereich und im Kita-Bereich, hat dann aber nicht so sehr was damit zu tun, was wir jetzt quasi ansprechen wollen. Nämlich wenn quasi irgendwie in einem geregelten Gestaltungs- und Planungsprozess sag mal, individuelle erzieherische Bedarfe in Passung gebracht werden sollen. Und ja, da müssen wir uns mal ein bisschen näher mit beschäftigen, was das eigentlich konkret jetzt bedeutet. Wir haben ja alle irgendwie so ein bisschen Erfahrung auch mit Praktiken in der Jugendhilfe, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich irgendwie. Weiß nicht, was sind da so eure Erfahrungen? Wie läuft sowas ab, so ein Hilfeplanungsprozess? Also wenn ich jetzt sage, theoretisch ist es ja so, wenn jetzt irgendwie Eltern sagen, ich brauche irgendwie Hilfe, wir sind mit unserer Erziehung überfordert, wenn wir jetzt mal so wenn wir einen sanften Einstieg jetzt in diesen Bereich nehmen und das Jugendamt irgendwie sagt, okay, wir bearbeiten das jetzt und wir machen dann irgendwie, gucken wir, ob es Bedarf gibt und versuchen dann im Rahmen eines Hilfeplangesprächs auszuloten, wie denn die Bedarfe mit welchen Hilfen quasi bedient werden können. Wie läuft das ab? Was habt ihr bisher so für Erfahrung gemacht? Vielleicht so ganz praxistauglich mal, dass wir so einsteigen.
Soll ich mal vielleicht starten? Also ich finde gerade das erste Gespräch, das ist natürlich nochmal herausfordernder als dann folgende Gespräche, weil die Adressatinnen kennen natürlich dieses Setting von so einem Hilfeplangespräch noch gar nicht. Auch diese Auseinandersetzung mit Zielen für so eine Hilfe, das erlebe ich gerade bei dem ersten Gespräch häufig als ziemlich herausfordernd. Also da zu gucken, erstmal eine Akzeptanz für die Hilfe und dann auch selbstgewählte, selbstbestimmte Ziele dazu entwickeln. Meistens läuft das ja ganz praktisch ab. Die Eltern oder der junge Mensch, wie auch immer, nehmen Kontakt mit dem Jugendamt, mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst auf oder es wird von der Seite empfohlen, so ein Gespräch mal zu führen. Dann wird ja sozusagen erstmal ein bisschen sich mit der Situation, mit dem Fall beschäftigt. Von daher ist es ja auch klar, dass sich Ziele über so eine gesamte Hilfeplanung oder über einen gesamten Leistungszeitraum natürlich auch verändern und anpassen, weil am Anfang ja noch gar nicht klar ist, in welche Richtung das geht, weil das Jugendamt kennt die Familie vielleicht noch nicht, der freie Träger, der ja auch eine Rolle spielt für die Leistungserbringung, kennt die Familie noch nicht. Von daher unterscheidet sich das, glaube ich, so ein bisschen auch nochmal. Wie siehst du das, Jana?
Also das erste Hilfeplangespräch ist ja immer ein besonderes. Man braucht ja erstmal irgendwie so eine Eintrittskarte, dass man ein erzieherisches Defizit formuliert hat, damit man erstmal so ein Hilfeplangespräch überhaupt bekommt. Also man muss immer irgendwie ein Defizit als Eltern erstmal zugeben. Das ist noch der bessere Fall, dass man ein solches zugibt und nicht jemand anderes sagt, es liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. Diese kann durch eine Hilfe zur Erziehung abgewendet werden. Und deswegen müsst ihr jetzt zeitnah eine Hilfe zur Erziehung in Anspruch nehmen. Also viel besser wäre, eine Familie äußert sich, oder ich kann das gar nicht, das ist ja bewertend, ich will das gar nicht bewerten, weil es gibt einfach unterschiedliche Zugänge. Es gibt über die Kindeswohlgefährdungsmeldung, dass dann eine Hilfe zur Erziehung angeboten wird, man ein Hilfeplangespräch führen muss oder eben man selber dieses Defizit irgendwie benannt hat und man dann eine solche Hilfe bekommt. Dann trifft man sich und natürlich muss man da auch einfach berücksichtigen, wenn jetzt Familie Meier zum ersten Mal da ein Gespräch mit dem Jugendamt hat und ich mache das mal jetzt ganz praktisch, Olli, du bist da als SPFH vielleicht eingesetzt, die lernt dich im ersten Hilfeplangespräch kennen. Unter dieser Defizitperspektive werden die natürlich erstmal wahrgenommen oder fühlen sich wahrgenommen. Das hat viel mit Scham, Beschämung zu tun. Mir geht's nicht gut. Was denken die über mich? Jetzt ist auch hier noch das Jugendamt, das Image des Jugendamtes hatten wir ja auch schon in einer Folge. Wie geht man eigentlich damit um und wie kann man denen eigentlich dann gut im ersten Hilfeplan-Gespräch begegnen, ohne das jetzt zu sehr aufzuladen? So.
Ja, aber also ich fällt, es ist nochmal gut, das so aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Das ist mir jetzt nochmal in der eigenen Lehre nochmal deutlich geworden, dass das ja sogar aus einer sozialpädagogischen Perspektive natürlich irgendwie ein Instrument ist, um, sage ich mal, Hilfebedarf irgendwie zu konkretisieren, auch vielleicht zu schauen, was gibt es eigentlich da, so welche Wünsche, welche Ziele, welche Vorstellungen, welche Bedarfe gibt es da. Auf der anderen Seite ist es aber ja so rein verwaltungslogisch natürlich auch erstmal irgendwie so ein Prozess, der irgendwie gemacht werden muss. Also es ist ja irgendwie auch eine Frage von Leistungsbewilligung, sag ich mal, oder Gewährung. Also irgendwie ist es ja auch so beides, ne? So eine Mischung aus so einem formalen Akt, der irgendwie erledigt werden muss und ja, letztendlich in einem sozialpädagogischen Setting irgendwie. Und ich finde das deswegen nochmal spannend, vielleicht bringe ich das nochmal ergänzend ein, weil ich habe ja in der Erziehungsberatung gearbeitet und da gibt es ja über den Paragraph 36a Absatz 2, so dieses Prinzip so der Selbstbeschaffung, ne, dass man in der Erziehungsberatung eben das ja nicht so hat. Das ist ja irgendwie, man kann ja so einen Hilfeplan auch so ein bisschen oder Hilfeplanung ja auch so ein bisschen als so eine Art Schranke verstehen, so Zugangsschranke, die erstmal passiert werden muss im Austausch mit dem Jugendamt, die dann eben die Leistung bewilligt. Und in der Erziehungsberatung wollte man das ja explizit nicht. Also da geht man ja quasi einfach dadurch auch davon aus, dass Leute, die sich dann melden bei einer Beratungsstelle, dass quasi das schon den erzieherischen Bedarf quasi ja, legitimiert so und dass man dann natürlich im Gespräch so eine Art informellen Hilfeplan macht mit dem Berater, mit der Beraterin, sagt, worüber wollen wir eigentlich sprechen, was ist das Thema und so weiter, aber das ist ja nochmal ein Unterschied. Also ich finde, das muss man ja bei dem ganzen Thema auch mitdenken, dass das ja irgendwie auch eine für sowohl für ambulante als auch für stationäre Hilfen zu erzielen ja auch eine Hürde ist, oder?
Ja, und das denke ich, also diese Hürde ist halt vor allem, also wenn wir jetzt alle Paragraphen, wir hatten ja jetzt auch in den Folgen zuvor alle Hilfen zur Erziehung dann Gott sei Dank schon einmal besprochen, dass unsere Zuhörerinnen natürlich bestens informiert sind, wovon wir hier gerade reden. Also die Erziehungsberatung muss man da einfach tatsächlich rausnehmen, weil die Schranke da einfach eine andere ist. Man kann einfach sich zu einer Erziehungsberatungsstelle hinwenden und bekommt diese Hilfe. Aber möchte man SPFH oder sollte man SPFH bekommen, dann muss man eben durch dieses Hilfeplangespräch und auch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe muss man diese Hilfeplangespräche regelmäßig durchführen. So. Und damit sind wir so ein bisschen auch bei dem Punkt, also wie komme ich dahin? Wie komme ich, also das haben wir so ein bisschen jetzt ja hoffentlich erläutert, dass man eben dieses erzieherische Defizit braucht. Und dass das aber in der Erziehungsberatungsstelle unterschiedlich ist. Und auch nochmal, wer ist denn eigentlich beteiligt? Das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir jetzt an sozialpädagogische Familienhilfe denken, dann ist natürlich der freie Träger beteiligt. Also wir hatten gerade die eine Familie, die von Olli SPFH bekommt. Dann ist Olli als freier Träger natürlich auch beteiligt bei einem solchen Hilfeplangespräch. Und denkt man das aber auf die stationäre Kinder- und Jugendhilfe, wird das natürlich sehr viel komplexer meistens, weil das Herkunftssystem eingebunden wird. Vielleicht gibt es einen Vormund, eine Vormünderin, die auch noch eingebunden wird. Vielleicht gibt es Therapeutinnen, die kann es natürlich auch im ambulanten Bereich geben. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dichte und somit wird ein Hilfeplangespräch, finde ich, wenn dann sehr viele Fachkräfte da sind, einfach auch aufgeladen. Und das macht es für Familien, die mit diesem Scham- und Unsicherheitsgefühl in ein solches Gespräch gehen, einfach vielleicht noch herausfordernder. Und da würde ich wirklich appellieren, in der Vorbereitung auch nochmal zu schauen, für was ist es jetzt eigentlich sinnvoll, wer sollte teilnehmen. Schulen sind auch zunehmend verpflichtet, an Hilfeplangesprächen teilnehmen zu können oder das Jugendamt hat die Möglichkeit, die einzuschalten. Aber wie sinnvoll ist es jetzt, wenn es vielleicht um einen erzieherischen Bedarf geht, um Beratungsleistungen, wer alles teilnimmt? Bitte, also bitte besprecht, wenn ihr in solch einer Lage seid, zu einem Hilfeplangespräch einladen zu können, sehr, sehr gut, wer eigentlich daran teilnehmen kann und wo und wie das eigentlich stattfinden sollte.
Also
Was sind da so eure Erfahrungen?
ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die man da reflektieren muss. Es ist natürlich schon sehr persönlich da. Es geht natürlich um die innerfamiliären Themen, Herausforderungen, Konflikte und so weiter. Je mehr Leute dabei sind, umso unangenehmer kann ich mir vorstellen, wird das für die Adressatin auch. Zumal das dann ja vielleicht auch Fachkräfte sind, die irgendwie so einen gewissen Sprachgebrauch haben und vielleicht die Adressate manchmal auch dann gar nicht wissen, worum geht's jetzt eigentlich oder irgendwie gehemmt sind, das sozusagen, wie sie sich das eigentlich wünschen würden, wenn da so viele Leute sind. Also für mich ist dieses Hilfeplanspiel, ich habe ja einige erlebt, immer auch noch so ein bisschen bei aller, ich sag mal, gesetzlichen Regelung, so sehr, so ein bisschen so eine Blackbox und sehr individuell, wie es abläuft. Also ich habe da sehr viele unterschiedliche Sachen erlebt. Sowohl, wo soll es stattfinden, an welchem Ort? In der Familie, ja oder nein? Oder im Amt, ja oder nein? Oder vielleicht ganz woanders. Wer soll da beteiligt werden? Wer macht die Gesprächsführung? Wie kommen wir zu den Zielen? Werden die von irgendjemandem vorgegeben oder mit den jungen Leuten entwickelt? Was steht dann hinterher in dem Hilfeplan, also in dem schriftlichen Dokument? Manchmal deckt sich das gar nicht mit dem, was man in dem Gespräch besprochen hat. Und wer protokolliert denn das eigentlich? Das sind ja meistens auch die Kolleginnen und Kollegen vom Jugendamt. Und dann ist es ein super langer Text, 3 Seiten, den man dann nochmal mit der Familie durchgeht. Und manches verstehen die vielleicht auch gar nicht. Und dann muss man da eigentlich nochmal wieder nochmal nachfragen und sagen, wir haben hier nochmal Änderungswünsche und sowas. Also das ist für mich schon, also ich habe es hat ja eine hohe, hohe Qualität, weil es ja es gibt ja dieses Gespräch und es ist sozusagen gesetzlich geregelt. Und das bietet ja eigentlich eine gewisse Qualität, aber in der Umsetzung ist es dann doch teilweise sehr unterschiedlich. Also da, ich habe mal erlebt, da rief jemand an, ich bin jetzt gerade hier in der Familie, haben Sie jetzt eben eine Viertelstunde Zeit, dass wir eben das Hilfeplangespräch schnell machen können oder können wir das eben am Telefon machen? Und dann denke ich, nee, auf keinen Fall. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Oder die kommen schon eine halbe Stunde zu spät da an, die Kollegen vom Jugendamt, weil die total gehetzt sind oder sowas. Und dann hat man noch 5 Minuten und so, dann kann man es besser eigentlich abblasen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Mike?
Ja, auch, ich will das auch bestätigen. Also ich finde das auch sehr unterschiedlich, wie die Qualität dann auch ist. Und die Umsetzungspraktiken sind da doch sehr individuell. Also sowohl wahrscheinlich von Jugendamt zu Jugendamt, aber auch je nach MitarbeiterInnen. Also habe ich da unterschiedliche Sachen erlebt. Also Klassiker war mal, ich war mit einem Kollegen in der Mittagspause mir irgendwie einen Döner holen und dann bekam ich einen Anruf. Eigentlich war dann irgendwie auch ein Hilfeplangespräch für den Nachmittag geplant gewesen. Weil in der EB ist man ja manchmal dann auch beteiligt, weil es dann irgendwie weiterführende Hilfen gab. Und das war eine Familie, die hatte ich vorher in der Beratung und die brauchten dann aber mehr und so, dass man dann damit eingeladen war. Und dann rief dann irgendwie die Jugendamtsmitarbeiterin an, naja, sie hätte noch andere Termine dazwischen gekommen. Sie hätte jetzt schon, sagen wir mal, bilateral mit der Mutter gesprochen und das wäre doch jetzt soweit alles geklärt. Und dann bräuchten wir kein extra Treffen. Also das ist natürlich dann auch irgendwie lächerlich, ne? Also das ist natürlich genauso, wie es eigentlich nicht sein soll, ne? Weil das ja auch irgendwie ein Steuerungs- und Qualitätssicherungsinstrument ja irgendwo ist für die Hilfe, dass man immer wieder auch guckt, wo stehen wir gerade, welche Ziele, müssen wir die anpassen, müssen wir die Hilfe anpassen, was braucht es eigentlich noch? Und das ist dann manchmal schon auch schräg, ne? Wobei, ich will jetzt da auch kein Jugendamtsbashing betreiben, weil es gab auch wirklich sehr, sehr positive und gute Hilfeplangespräche, wo auch die Verantwortlichkeit des Jugendamts auch sichtbar war, wo die auch gesagt haben, wir moderieren das, wir führen das Gespräch, wir führen da irgendwie durch und gucken, wer irgendwie da mit beteiligt ist, wer mit an den Tisch muss. Aber es gibt da, glaube ich, mal so Good Practice und Bad Practice, sage ich mal, ne? Also ich weiß nicht, Jana, was du da so erlebt hast, aber vielleicht kannst du ja deine Erfahrung nochmal teilen.
Und ich würde da gerne auch noch mal auf, also ich habe jetzt zu dem Thema geforscht und gerade Hilfeplangespräche, wie laufen die ab? Und was einfach sehr, sehr deutlich geworden ist, ist, dass die Situation an sich einfach mehr als wir erzählen mal ein bisschen, wie es uns geht, sein muss. Weil das geht eigentlich aus, wenn man schon in einer Hilfe, in einer laufenden Hilfe ist, ja aus den Berichten hervor, die der freie Träger, also in dem Fall jetzt Olli schreiben würde und vorher ans Jugendamt schicken würde. Da gibt es auch meistens so Fristen, die irgendwie mit dem Jugendamt ausgehandelt sind, dass man einen solchen Vorbericht 1 oder 2 Wochen vorher an das Jugendamt sendet. Das Jugendamt hat dann die Chance, das nochmal sich durchzulesen, weiß, was in der Familie gerade los ist. Und dann wäre doch nochmal die Frage, auch mit der Familie ins Gespräch zu gehen. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was vor dem eigentlichen Gespräch wichtig ist? Wo sollte das Gespräch stattfinden, dass man auch schon da Partizipation ermöglicht und nicht erst im Gespräch selber, ja, ankommt, irgendwie den Bericht vielleicht gar nicht gelesen hat. Natürlich haben den alle Jugendamtsmitarbeitenden immer gelesen, aber wenn man das vielleicht mal nicht geschafft hat, vielleicht kann man dann einfach schauen im Vorhinein, wo können wir Partizipation ermöglichen? Wo soll das Gespräch, wann soll das Gespräch stattfinden? Wer soll teilnehmen? Da auch nochmal den Blick drauf zu legen, weil, wie wir sagten, es ist eine sehr unsichere Situation, wenn man auch Kinder mal fragt, wie die Hilfeplangespräche erleben. Oh Gott, die sind furchtbar aufgeregt. Eltern sind auch furchtbar aufgeregt. Und warum sorgt man nicht im Vorhinein, dass die sich einfach wohlfühlen? Wenn es im Jugendamt stattfindet, kann man Wohlbefinden sorgen, indem man einfach Getränke und ein paar Kekse hinstellt oder so. Einfach eine nette Atmosphäre schafft, sodass man wirklich auch Partizipation da in solchen Hilfeplangesprächen ermöglichen kann.
Ja, und vielleicht
Und
auch einmal, wie wollte ich nicht unterbrechen, aber auch einmal erklären, wie so ein Gespräch abläuft. Also ich
ja.
glaube, das findet ja gar nicht statt, ne? Man weiß gar
Ja.
nicht, okay, wir haben jetzt ein Hilfeplangespräch, für alle ist klar, für alle Fachkräfte, was heißt das? Aber für die Familie, die vielleicht erstmalig in so einem Hilfeplangespräch sitzt, die wissen ja gar nicht, was ist das Ziel auch dieses Hilfeplangesprächs und wie läuft sowas genau ab? Ja, und das ist ja was, was man durchaus im Vorfeld machen kann und auch den jungen Menschen, glaube ich, gerade denen, ja, das auch nochmal zu erklären. Also da werden, ich habe es ja eben schon mal mit diesen Begrifflichkeiten gesagt, das glaube ich in der anderen Folge auch schon mal gesagt, da fragt dann der Jugendamtsmitarbeiter, und wie kommst du mit der Hilfe so zurecht? Und der junge Mensch wusste überhaupt gar nicht, was der jetzt von ihm wollte. Und da habe ich gesagt, ja, der meint mich. Ach so, mit Olli, ja, das funktioniert gut. Also diese Sprache da, die ist manchmal eine Barriere. Dann glaube ich auch, dass man auch nochmal diese Rolle der, ich sage jetzt mal, Leistungserbringer der freien Träger auch mal in den Blick nehmen muss. Denn wenn ich in so einem Hilfeplangespräch sitze, dann stehe ich ja auch ein bisschen zwischen den Stühlen da. So, das Jugendamt ist mein Auftraggeber, die haben Erwartungen an mich. Ich will aber auch die Familie unterstützen und denen den Rücken stärken, muss aber auch gucken, dass ich in diesem Gespräch sozusagen nicht mehr das mit dem, ich sag halt mal, Auftraggeber, dem Jugendamt vermassel da. Also, das ist schon auch eine für alle, glaube ich, eine extrem aufgeladene Situation. Und ich glaube, dass man das viel deutlicher nochmal reflektieren muss und irgendwie auch gucken muss, wie du hast ja eben angesprochen im Vorfeld. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen kleinen Fragebogen nochmal für die jungen Menschen. Oder wo hat denn ein junger Mensch die Möglichkeit zu sagen, ich komme mit der Hilfe nicht zurecht? Ja, sicherlich nicht in diesem Gespräch, wenn ich damit sitze. Ne? Also natürlich sagt er dann, ja, funktioniert. Also ob es da auch nochmal vorher Kontakt geben muss zwischen den, ich sage jetzt mal, Fachkräften aus dem ASD und dem jungen Mensch nochmal, um das nochmal zu evaluieren. So.
Und das ist zum Beispiel auch, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch, also es ist ja im Paragraphen 36 gerade geregelt. Und wenn wir jetzt aber mal darauf schauen, dass ja bald gesetzliche Veränderungen vielleicht oder ganz wahrscheinlich, hoffentlich, wir hoffen es alle anstehen. Das war ja auch so ein bisschen der Wunsch unserer Zuhörerin, dass wir den Blick auch mal darauf wenden. Dann muss ich sagen, dass im Gesetz, wie es vielleicht kommen wird, das ist jetzt der Stand von diesem Jahr Oktober, dass dort im Gesetzestext wahrscheinlich vorgeschlagen wird, dass man die Dokumentation der Wünsche des Kindes oder Jugendlichen und der Person Sorgeberechtigten zur Zielart und Hilfe der Leistung nochmal gesetzlich festschreibt. Das heißt, es bleibt nicht nur, gerade weil immer so, es ist sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche gehört werden und so, aber es geht nochmal explizit demnächst darum, mit der Reform, dass die Kinder oder Jugendliche auch gehört werden und angesprochen werden und explizit Wünsche angeschrieben werden. Olli, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu der Reform
Ja, ich
sagen.
wollte gerade sagen, vielleicht muss man das noch mal so ein bisschen einordnen, weil du sagst, es gibt jetzt ein neues Gesetz oder es gibt einen Referentenentwurf. Ich glaube, die letzte Version ist irgendwie von Ende November und war ja jetzt auch gerade im Bundesrat und soll in den Bundestag gehen. Es geht sozusagen um das sogenannte IKJG, also das inklusive Kinder- und Jugendhilfegesetz, bei dem sozusagen der Versuch unternommen wird, dass die Kinder- und Jugendhilfe tatsächlich für alle jungen Menschen zuständig ist, also auch für junge Menschen mit Behinderungen. Die wir im Moment ja überwiegend im SGB IX haben, also solche Dinge wie Frühförderung, Schulbegleitung, aber auch, dass natürlich die Leistungen der Jugendhilfe, insbesondere natürlich die Hilfen zur Erziehung, dann auch inklusiv ausgerichtet werden. Und in diesem Gesetzesentwurf versucht man dann natürlich auch gewisse Dinge so ein bisschen anzupassen an die Inklusion. Das heißt, dieser Paragraph 36, wo wir ja heute drüber sprechen, der heißt ja in der ursprünglichen Variante Mitwirkung und Hilfeplan. Der soll dann demnächst Hilfe- und Leistungsplanung heißen. Da ist dann zum Beispiel das drin, was du, Jana, gesagt hast. Wir haben das mit dem KJSG, also die letzte Reform 21 ja schon, dass gewisse Aspekte zur Inklusion da aufgenommen wurden, also zum Beispiel zur offenen Kinder- und Jugendarbeit und auch zu anderen Bereichen. Und jetzt geht es nochmal um die Hilfen zur Erziehung, dass sozusagen da auch junge Menschen oder sozusagen die Jugendhilfe für alle jungen Menschen zuständig ist, das vielleicht. Und dadurch wird sich natürlich auch dieses Gespräch nochmal vielleicht etwas verändern oder nochmal etwas geschärft werden, an welcher Stelle man noch durchaus nachbessern kann.
Ja, aber ich finde, gerade da stellt sich ja die Frage dann nochmal umso dringlicher. Also wie zugänglich und, sag ich mal, barrierefrei zugänglich sind auch diese Gespräche? Also wie ist auch das Selbstverständnis bei den Leuten, die diese Gespräche organisieren, entsprechend auch Kinder dann mit oder ohne Beeinträchtigung auch mit einzubeziehen? Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil die Frage auch häufig von Studierenden kommt. Gestern zum Beispiel noch, wie kann ich quasi Kinder überhaupt beteiligen? Ab welchem Alter macht das überhaupt Sinn? Und wie macht man das? Habt ihr ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, ne? Dass man wirklich auch guckt, wie kann man das gut irgendwie begleiten? Ich habe davon auszugehen, okay, ich parke jetzt, sag ich mal, so einen 6-7-Jährigen in so einem Gespräch und der wird schon irgendwie sagen, wenn er was auf dem Herzen hat. Das ist natürlich eine ziemlich naive Vorstellung, ne? Das wird sich dann ja noch mal weiter zuspitzen, dass man sich wirklich auch konzeptionell auch damit beschäftigen muss, wie gestalten wir denn eigentlich solche Hilfeplangespräche? Dass Fachkräfte da auch stärker sensibilisiert werden. Das finde ich, ist nochmal eine ganz entscheidende Frage, dass die Hilfeplangespräche eben auch gut werden. So. Können wir da auch drüber sprechen, was macht jetzt eigentlich im Endeffekt ein gutes Hilfeplangespräch aus, ne?
Und da möchte ich auch nochmal anschließen, weil der Blick auf die Kinder und Jugendlichen, der ist da ja oft sehr beschränkt
Was ich vor
gerade.
allem finde, also das häufig wird das so Partizipation als so ein notwendiges Übel beschrieben und gar nicht irgendwie als Potenzial oder Ressource. Also hatte letztens ein Gespräch, da ging es dann um Jugendhilfeplanung und um Kita-Planung. Und da hat jemand gesagt, ja, was soll ich denn Vierjährigen oder Fünfjährigen damit einbeziehen? Das ist ja Quatsch. Wir haben die Eltern ja dabei, das reicht ja aus. Warum soll das Kind jetzt noch sagen, wie die Kita da ausgerichtet sein soll oder sowas? Aber das ist ja ein kompletter Fehlschluss. Denn ich sag mal, die Leistungen richten sich ja an die Adressatinnen und das sind ja die Kinder und Jugendlichen in erster Linie. Das heißt, wir müssen irgendwie Verfahren auch schaffen, wie Beteiligung möglich sein kann. Und wenn ich dann einen jungen Menschen mit Behinderung habe, der sich vielleicht verbal nicht äußern kann, dann muss ich irgendwie ja andere Formen finden und kreativ werden, wie ich die Person da beteiligen kann. Und nicht nur, weil ich es muss, sondern weil ich selber das Gefühl habe, das ist die größte Ressource eigentlich für auch den Erfolg von dieser.
Und da würde ich auch nochmal anschließen wollen, weil das, damit unsere Zuhörerinnen auch immer neues Wissen von uns erfahren, das haben wir nämlich auch gar nicht gesagt, den Begriff des Adultismus, der passt ja da sehr, sehr gut, dass Erwachsene einfach oft meinen, Kinder und Jugendliche nicht beteiligen zu können, weil die gar nicht beteiligt werden können, weil die sich gar nicht artikulieren können und so. Und da nochmal die Perspektive drauf zu legen, Erwachsene sind in der Verantwortung, Kinder und Jugendliche zu beteiligen und ihnen die Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, damit sie beteiligt werden können. Und wenn wir an Adultismus denken, nicht zu sagen, ja, der kann das sowieso nicht oder so, das sind so typische Aussagen ja von Erwachsenen und da geht es einfach auch um Generationengerechtigkeit. Wir müssen Kinder und Jugendliche befähigen, dass sie auch in solchen Gesprächen wie den Hilfeplangesprächen ihre Meinung äußern dürfen, gehört werden und da einfach auch Partizipation ermöglichen und nicht nur so eine Art Scheinpartizipation.
Ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Frage, so auch nach, was ist eigentlich jetzt ein gutes Hilfeplangespräch und was ist jetzt eigentlich am Ende ein guter Hilfeplan als Ergebnis und auch insgesamt ein guter Hilfeplanungsprozess als Verfahren, dass wir so ein bisschen so eine, mal gucken für unsere HörerInnen, gucken, was ist so als Take-Home-Message, was ist jetzt nochmal wichtig zu wissen, also wie müssen Ziele vielleicht formuliert sein, wie muss der Gesprächsrahmen sein, wobei da haben wir jetzt gerade schon relativ viel darüber gesprochen, wie das mit Partizipation da gemeint ist oder wie wir uns das da vorstellen würden. Aber wenn man jetzt mal ganz konkret guckt, was hilft denn vielleicht auch, Ziele gut zu formulieren für so einen Prozess, dass man auch immer wieder darauf zurückkommen kann und gucken kann, okay, haben wir die jetzt erreicht? Müssen wir die jetzt noch verändern? Passt die Hilfe letztendlich noch zum Bedarf? Hat sich der Bedarf verändert und so weiter? Dass wir da vielleicht nochmal kurz drüber und nochmal drauf schauen. Also ich.
Kann Jana vielleicht was so sagen? Das ist ja, du spielst bestimmt ja auf dieses Smart-Modell oder auf smarte Ziele an. Jana, würdest du mal sagen, wofür diese Smart-Ziele stehen? Was
Smart,
verbirgt sich
ja.
hinter den Buchstaben?
Also die sollen ja in Hilfeplangesprächen, sollen im Hilfeplan auch immer Ziele festgelegt werden. Und wenn man an Ziele denkt, ist ja in allen Bereichen, ob im Coaching, in der Wirtschaft, denkt man immer direkt an smarte Ziele. Das bedeutet spezifisch, also und das M steht für messbar, das A kann man für attraktiv und ausgehandelt sehen, das R für realistisch und das T für terminiert. Das bedeutet, dass man Ziele irgendwie sehr realistisch, zeitnah abarbeiten kann und sollte, dass das verständlich ist, verständlich formuliert ist. Und ich glaube, das ist in der Praxis wirklich schwierig, das genau rauszufinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch daran denken, jetzt ist bald vielleicht der Jahreswechsel und dann fangen wieder alle an mit Jahresvorsätzen. Und dann denke ich so aus einer Coaching-Perspektive, bitte fangt nicht an, am 1.1. euch Ziele zu setzen. Meistens ist man dann auch eben ein bisschen verkatert. Und was ja
Vom Eierlikör
hinzukommt,
meinst du?
vom Eierlikör erstmal Prost auch noch, ne? Also
Ja,
dann noch
stimmt.
kurz
Prost, ja. Haben wir noch gar
anstoßen.
nicht gemacht heute, ne? Prost. Prost.
Und es macht keinen Sinn. Also es müssen Ziele sein, die für einen selbst umsetzbar sind. Also das heißt, wann kann ich damit anfangen? Und ich kann vielleicht erst am 7.1. damit anfangen. Dann fangt doch bitte am 7.1. damit an und nicht am 1.1., weil man das so macht. Und darum geht es auch ganz viel, das aus den Menschen eigentlich rauszubekommen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, mache ich jetzt nicht, keine Sorge. Vielleicht nehmen wir
Da
das
sind
mit zum
wir sehr erleichtert, ja.
Willst du messbar 2 Kilo terminiert? 31.01.
Bei mir müssen es mehr als 2 Kilo sein
Also ich bin jetzt hier nicht mit irgendwelchem Gewicht angefangen, muss ich noch mal kurz
hier.
festhalten. Aber es ist halt einfach wichtig, dass man so für Zielentwicklungsprozesse sich auch einfach Zeit nimmt. Man kann jetzt nicht, wenn ihr mir sagen sollt, ihr sagt man Vor Jahresvorsatz nicht, also soll man nicht, aber das macht keinen Sinn. Sondern es braucht eine Motivation. Was will ich erreichen? Wo will ich hin? Was ist mein Bild davon im Kopf, wenn ich an die Zielerreichung denke? Und ob das immer smarte Ziele hergeben, die oft gar nicht so smart sind, ist die Frage, Mike.
Ja, ich finde, sagen wir mal, das Übertragen auf den Hilfeplanungsprozess ist es vielleicht aber auch nochmal so als ein Beispiel, wenn der Ausgangspunkt jetzt für den erzieherischen Bedarf sowas ist wie Erziehungsunsicherheit, ist ja erstmal auch ein sehr großer Begriff, wenig konkret, dann macht es ja Sinn zu sagen, okay, was ist das Ziel? Die Mutter, der Vater, die Eltern sind erziehungssicher oder haben eine höhere Erziehungssicherheit, ist das ja sehr unkonkret. Also, dass man vielleicht wirklich runterbricht, in welchen Situationen, woran würde man das denn feststellen, ne, dass man da irgendwie eine Sicherheit gewonnen hat oder woran macht sich das letztendlich fest, dass man das möglichst spezifisch und konkret auch formuliert, dass man dann wirklich auch vielleicht nach zu gewissen Intervallen, wenn man sich dann wieder zum Hilfeplangespräch trifft, auch quasi gucken kann, wo gab es denn da jetzt Veränderungen? Kann man vielleicht auch wieder was streichen, ne? Oder hat man vielleicht schon was erreicht? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nochmal damit gemeint, dass man, das habe ich nämlich häufig schon auch mal bei so Hilfeplänen, die ich gelesen habe, war mir das manchmal dann teilweise wirklich gar nicht so smart. Also da war es echt so groß, richtig große Brocken, wo man echt so schlucken muss und denkt, boah, ey, Erziehungssicherheit, ey, wie soll ich da denn jetzt hinkommen? Also auch als für alle Beteiligten, ne? Für das Jugendamt, um das zu überprüfen, für diejenigen, die die Leistung erbringen, jetzt als SPFH, aber auch für die Leute, die die Hilfe in Anspruch nehmen, ist das dann einfach, ich glaube, da, dass man da wirklich gut guckt, dass man es möglichst konkret formuliert. Weil so dieses rein, dieses Verwalt so ein Verwaltungs schrieb, dann wo einfach irgendwas drinsteht, nur weil man das irgendwie machen muss, hilft einem dann ja auch nicht weiter als Instrument, ne?
Nee, genau. Und erst recht nicht, wenn es dann sich die Zielfindung, das ist einfach sehr viel mehr als nur das Hilfeplangespräch. Und das muss eigentlich von den freien Trägern, wenn man jetzt an SPF, also an sozialpädagogische Familienhilfe denkt, dann muss das eigentlich auch schon viel mehr im Prozess einhalten. Und da sind auch die freien Träger gefragt. Wie können sie Zielprozesse, eigentlich Zielfindungsprozesse schon auch in Vorbereitung auf das Hilfeplangespräch ermöglichen, den gesamten Verlauf der Hilfe und so weiter? Das darf sich eben nicht nur auf das Hilfeplangespräch vollziehen. Und es gibt auch durchaus noch andere Zielschemata oder Zielfindungsprozesse. Lüttringhaus beschreibt das mit Richtungszielen, Handlungszielen und Handlungsschritten zum Beispiel, dass das sehr viel konkreter wird. Oder Spiegel heißt es von Spiegel Wirkungsziele, dass man eben den Zustand am Ende einer Hilfe beschreibt. Aber ob man das immer im ersten Hilfeplangespräch schon machen kann, das ist ja sehr fraglich und vielleicht sehr überladend. Also einfach aufpassen, es braucht nicht auch schon im ersten HPG, im Hilfeplangespräch, einen Zielfindungsprozess. Ich finde auch, man darf sich die Erlaubnis geben, das auch erst später zu
Ja, und
etablieren.
ich sag mal, das entwickelt sich ja auch. Ne? Und manchmal ist nicht das vordringlichste Ziel dann hinterher tatsächlich das Entscheidende. Ne? Also gerade wenn man so einen Erziehungsbeistand schaffen oder sowas überlegt, da könnte ja ein Ziel zum Beispiel sein, was weiß ich möchte irgendwie mehr gleichaltrigen Kontakte haben und versuch mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Angebot der Kinder- und Jugendarbeit anzunehmen oder einen Sportverein zu gehen, zu gucken. Das ist ja sowas sehr Konkretes, wo man dann sagen kann, okay, ich will Peer-Group-Kontakte mehr, gleichaltrigen Kontakte, wie kann ich das machen, bis wann will ich das mal machen, und dass man das dann auch anpasst. Aber wir sind mit dem Blick auf die Uhr, glaube ich, schon ziemlich dicht am Ende und alle warten wahrscheinlich schon auf
Auf das
das,
Highlight.
ja, auf das Highlight, das große Eierlikör-Rezept. Wir haben die letzten Folgen ja gar nichts mehr vorgestellt von den ganzen Zutaten. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt noch sind. Was fehlt denn alles noch?
Es fehlt, wir haben alles doch auch genannt, Olli, wenn ich dich
Alles
da
schon, ja, das ist gut.
alles, wir
Hast du
haben
es noch
alle
nicht
genannt.
versucht
Nee, habe ich
nachzumachen,
noch nicht.
Olli.
Ich habe mich noch nicht getraut. Ich muss auch
Nee,
noch wissen, wie ich das alles zusammenmischen
wie?
muss.
Also es
Genau.
fehlten auch noch
Im
Zutaten, also es
Thermomix
fehlten
einfach.
ja Mengenangaben.
Ja.
Und die gebe ich heute, gebe ich sie bekannt. Also wäre schön, wenn wir so einen Trommelwirbel hätten oder so.
Stift und Zettel rausholen jetzt, auf
Stift und
geht's.
Zettel rausholen. Dann kommt das Eierlikör-Rezept in seiner Fülle nun endlich kurz vor Weihnachten. Und zwar braucht man 9 Eier, 450 Gramm Zucker. Dann hatten wir noch die Vanille, die dazu kommt. Aber auch Vanillezucker ist okay, aber besser wäre echte Vanille. Dann einen Becher Sahne. Dann hatten wir als Special ja mal die Kokosmilch. Dann ist das nicht so schwer, sondern hat also eine gewisse Leichtigkeit, ohne dass es so viel nach Kokos schmeckt. Einige mögen kein Kokos, das weiß ich. Aber auch die mögen diesen Eierlikör in der Regel. Dann empfehle ich noch Zimt, vielleicht jetzt gerade zur Weihnachtszeit ein bisschen mehr Zimt darf auch rein. Und dann den Alkohol hatten wir auch schon genannt. Nochmal viele Grüße an die Brennerei Horstmann. Eine Flasche Korn.
Haben die einen Online-Shop, dass die da
Die
was
haben
bestellen kann?
auch
Vorsicht,
einen.
also müssen wir gleich Werbung kennzeichnen,
Ja,
ja.
Achtung,
Genau, es
ups.
ist aber unbezahlte Werbung.
Ja.
Und dann hatten wir noch genannt, dass es einfach Liebe braucht und Zeit. Man muss auch zwischendurch natürlich mal naschen und das Ganze muss dann bei 70 Grad 10 Minuten erhitzt werden. Dann muss es warm in Flaschen noch abgefüllt werden und ich würde das auch immer noch mal durch Sieb kippen, weil manchmal von dem Ei noch so was Kleines da drin ist, das möchte man nicht drin haben, damit es einfach sehr, sehr fein wird. Und dann warm in Flaschen und dann, ich möchte jetzt keine Empfehlung geben, wie lange das dann haltbar ist. Meistens hält es ja nicht lange, weil wir es ja schnell vernaschen. Und wir müssen zum Ende kommen. Das war das Eierlikörrezept. Habt ihr
Ja,
Fragen dazu,
wobei,
Mike?
ja, ich hab eine Frage, wie ich bitte mit den Zutaten, ne, wie ich da bitte 2 Kilo verlieren soll über die Feiertage. Das wird
Das
schwierig,
wird
ja.
nichts. Das wird gar nichts.
Das war ja auch.
Zusammenrühren einfach und warm machen.
Genau, zusammenrühren, warm machen, 70 Grad, 10 Minuten das Ganze erhitzen, dann bleibt es eine gewisse Zeit haltbar und es sich einfach gut gehen lassen und schmecken lassen.
Ich denke mal, die Haltbarkeit wird bei den meisten nicht das Problem sein, denke
Nee.
ich mal, ne? Also eigentlich sollte der wahrscheinlich relativ
Gut, dann
zeitnah
fix noch eine
verzehrt werden.
Supervisionsfrage. Hast du eine auf
Eine
Lager?
Supervisionsfrage. Ich war gerade bei diesen ganzen Zielen und der Frage danach, was kann ich mir für Ziele in nächster Zeit setzen, ohne jetzt auf Neujahr aufzusatteln und diesen Trend mitmachen zu wollen? Aber welche Ziele kann ich mir mal zeitnah vornehmen, die mein Leben ein Stück besser machen könnten?
Klingt gut.
Klingt gut. Dann würde ich
Ja.
sagen, sind wir am Ende,
Ja, komplett. Schöne
ne?
Weihnachtstage euch und guten Rutsch. Die Folge erscheint, glaube ich, auch vor Weihnachten noch, heute oder morgen. Von daher, ja, wir freuen uns auf euer Feedback gerne dann auch jetzt zum Eierlikörrezept. Wie hat es geschmeckt? Wie hat alles funktioniert? Frische Eier natürlich nehmen, ist auch wichtig.
Okay.
Dann würde ich sagen,
Keine
hören wir,
Salmonellenvergiftung über
nee,
die
genau,
Feiertage.
dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr mit uns jetzt verbracht habt. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über euer Feedback und hören uns dann im neuen Jahr wieder.
Und das neue Jahr
Vielen
wird viele neue
Dank.
Folgen bringen, denke ich. Und wir freuen uns darauf, glaube ich, ne? Schauen wir
Jo.
mal, was wird.
Was wird?
Was wird?
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.